Feministische Bibelgespräche. Der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann. Willkommen zu unseren feministischen Bibelgesprächen. Bei mir sitzt meine Freundin Lucia Sutter-Rehmann. Sie ist Professorin an der Theologischen Fakultät der Universität Basel. Mein Name ist Ulrike Metternich. Ich bin Projektstudienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin.
Hallo Ulrike und ein herzliches Willkommen an alle Hörerinnen und Hörer, auch von meiner Seite.
Ja, Lucia, vor kurzem hat mich ein Freund gefragt, was macht ihr beiden denn eigentlich in eurem nächsten Podcast? Und da gab ich so die flapsige Antwort, wir werden erzählen, dass die 12 Apostel keine 12 Männer waren. Und die spontane Reaktion, das ist ja Unsinn. Vermutlich werden das sicherlich auch einige unserer Hörerinnen und Hörer sagen. Die 12 Apostel, das sind doch 12 Männer. Da kann man feministisch nichts machen. Die Namen sind doch alles Männernamen. Und so steht es in der Bibel. Und alle Kunstwerke durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch stellen doch immer die 12 Apostel als 12 Männer dar.
Ja, darum ist es ja auch eine ganz fundamentale Frage, die wir uns unbedingt anschauen sollten. Sind die 12 Apostel feministisch ein hoffnungsloser Fall? Ich meine ja nicht, im Gegenteil. Wenn es uns gelingt, sie biblisch zu verorten, dann werden sie zu einer bunten, diversen, Frauen und Kinder einschließenden Gemeinschaft.
Ja, aber wenn wir uns jetzt mal die Abendmahlsdarstellungen vornehmen. Diese berühmten Gemälde, wo Jesus am Tisch sitzt mit seinen 12 Männern. Und das berühmteste Gemälde, das ganz viele Leute kennen, das stammt ja von Leonardo da Vinci. Und viele kennen das, dieser lange Tisch mit weißem Tischtuch und auf der einen Seite des Tisches sitzen sie da. 12 Männer und Jesus, alle schön aufgereiht.
Leonardo malte dieses Bild Ende des 15. Jahrhunderts. Also, das ist ja schon eine ganze Weile her. Aber er malte seine damalige Welt, das heißt, wie er sich die 12 vorstellte. Er malte 12 kräftige, wohlgenährte, vornehm gekleidete Norditaliener aus der Toskana. Aber mit der biblischen Realität aus dem ersten Jahrhundert hat das jetzt sehr wenig zu tun.
Ja, Leonardo hat 3 Jahre an diesem Bild gemalt, in den Jahren 1494 bis 1497. Und das war genau in der Zeit, als Kolumbus und seine Seefahrer den Seeweg nach Indien gesucht haben und der Kolonialismus begann.
Und von Menschen aus anderen Erdteilen ist auf diesem Bild nichts zu sehen. Keiner der Männer stammt aus den neuen Welten, also alle sind weiß. Solche Darstellungen haben unsere Vorstellungen von Kirche dann auch fest geprägt. Sie widerspiegeln ein eurozentrisches Kirchenbild bis heute. Sie haben aber wenig mit der biblischen Realität zu tun. Das müssen wir uns wirklich bewusst sein. Die Leute um Jesus, die waren arm, arm gekleidet, einfache jüdische Menschen. Vom Aussehen her entsprachen sie dem nahöstlichen Gemisch von Kulturen und Völkern.
Da haben wir schon mal einmal diesen Punkt, dass wir andere Vorstellungen entwickeln. Und wir werden uns bewusst, dass wir viele Bilder sehen und auch viele Abendmahlsbilder sehen, die aus ganz verschiedenen Jahrhunderten stammen, aber nicht der Zeit des ersten Jahrhunderts entsprechen. Denn Jesus war jüdisch und alle seine Leute, die Apostel, Apostelinnen, die Jünger und Jüngerinnen, und das wirklich mal wahrzunehmen, das ist schon ein wichtiger Punkt. Aber Lucia, es bleibt doch bestehen, wenn wir jetzt diese Bilder sehen, dann sehen wir 12 Personen. Und das sind alles Männer. Und wir lesen die Namenslisten in den Evangelien. Namenslisten, die nur Männernamen enthalten.
Ja, das stimmt. Diese Namenslisten, die stehen in 3 Evangelien. also Matthäus, Markus und Lukas-Evangelium. Wenn wir sie genau anschauen und miteinander vergleichen, dann fällt aber auf, die sind ja gar nicht identisch. Darauf hat schon die Neutestamentlerin Luise Schottroff hingewiesen vor einigen Jahren. Also, es gibt Namenslisten, die nennen einen Thaddäus, aber andere kennen den nicht. Dafür nennen sie einen zweiten Judas, damit es wieder aufgeht.
Naja, vielleicht ist das versehentlich so reingekommen oder vielleicht war das ja auch ein Schreibfehler oder ein Name ist nicht so richtig überliefert worden. Das war vielleicht nicht alles hieb- und stichfest.
Ja, wir können das schon irgendwie zu erklären suchen, aber der Fakt ist, dass wir einfach unterschiedliche Namenslisten haben. Die werden uns zugemutet. Und dann kommt noch dazu, dass auch die Zweitnamen, die Beinamen dieser Apostel nicht identisch sind. Und drittens, die Reihenfolge, in der sie genannt werden, die variiert. Also ich denke, wir haben da doch einiges zu sortieren.
Das ist ja ein ganz spannender und neuer Gedanke. Mit diesen Variationen, die da drin sind, das ist irritierend, aber auch wichtig. Oder was sagt das aus? Und was passiert da, wenn wir das so bewusst wahrnehmen, dass diese Variationen da sind und dass wir diese Variationen auch zulassen?
Also Fakt ist, wir haben Variationen. Warum? Darüber können wir spekulieren, aber ist ja eigentlich auch irgendwo nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir Variationen haben. Und wir wissen nicht, welches die richtige Liste ist und ob es überhaupt eine richtige gibt. Ich würde auf jeden Fall nicht mich jetzt in diesen Fehlern oder Theorien verlieren, warum das unterschiedlich ist, sondern die Vielfalt ist das Spannende. Und ich denke, lassen wir uns doch einfach mal auf diese Unterschiede, auf diese Varianten ein. Also erstens einmal, es ist gar nicht wichtig, die 12 auswendig zu kennen oder herunterrattern zu können, sondern zu wissen, das sind Listen mit Unterschieden. Biblisch macht das sehr viel Sinn. Es wird immer wieder in der Bibel positiv notiert, wenn man lebendig und aufmerksam erinnert und auch kritisch mit der Tradition umgeht.
Auf jeden Fall bieten diese vielen Variationen ja auch Spielräume. Wenn das so unterschiedliche Namenslisten sind, kann man da ja auch Möglichkeiten drin sehen. Das eröffnet Denkräume.
Ja, und Denkräume sollten Frauen immer nutzen.
Ja, wir könnten diese Variation ja auch als Türöffner nehmen, Lucia. Um die Reihen zu öffnen für Frauen? Ich denke, so siehst du das wohl auch. Und wenn ich überlege, welche Frauennamen würde ich denn gerne sehen oder auch hören, dann erinnere ich mich natürlich sofort an Maria Magdalena oder die Schwestern Martha und Maria. Und natürlich könnten wir auch Junia hinzufügen, die Apostelin. Oder Phoebe, die Gemeindeleiterin von Kenchrea. Das würde doch passen.
Wenn wir diese Frauen dazu nehmen würden, dann würde sich unser Bild von Kirche ziemlich verändern. Die Kirche als Gemeinschaft von engagierten und mutigen Frauen und Männern wäre es dann.
Wir sind ja schon eine Kirche von engagierten, mutigen Frauen und Männern. Aber das wird so häufig gar nicht wahrgenommen und auch nicht in Bildern dargestellt. Aber da würden wir doch gerne hinkommen. Aber diese Männerlisten, die haben wir jetzt immer noch nicht geknackt.
Nein, haben wir nicht. Also ein weiterer Schritt beim Aufknacken. Das ist die 12-Zahl. Die Namenslisten in den Evangelien enthalten ja nicht einmal 11 und ein anderes Mal 13 Namen. Sie sind sich einig, dass es wirklich 12 sein müssen. Darum müssen wir diese 12-Zahl, griechisch dodeka, genau anschauen.
Das stimmt. Also wenn du das so sagst, 12, das ist wirklich eine biblische Zahl. Und wenn ich die jetzt auf dem jüdischen Hintergrund höre und auch im Kontext des Ersten Testamentes, dann wird mir natürlich sofort bewusst, dass da immer von den 12 Stämmen Israels gesprochen wird. Oder die 12 Söhne der Jakobsfamilie. Und 12 bezeichnet immer das Ganze, den Kreis, der geschlossen ist, also vollständig. Und die 12-Zahl, die finden wir auch im Tempel von Jerusalem. Zum Beispiel auf dem Brustschild der Hohepriester, da waren 12 Edelsteine eingesetzt. Und jeder Edelstein trug einen Namen der 12 Stämme Israels. Die 12, das ist der Schmuck Israels. Und wenn wir nochmal an den Tempel denken, im Allerheiligsten des Tempels von Jerusalem lagen immer 12 Schaubrote. Nicht 11 und nicht 13, sondern 12.
Ganz genau. Das bedeutet eben, dass die 12 eine symbolische Zahl ist. Wir verstehen sie falsch, wenn wir sie auf die Anzahl reduzieren. Als ob es bei Jesus wirklich um zahlenmäßig 12 gehen würde. Wie du sagtest, Ulrike, die 12 Söhne Jakobs, die weisen auf die große Zusammengehörigkeit hin. Also viele verschiedenste Stämme, Unterstämme oder Familien, Großfamilien, die haben einen gemeinsamen Ursprung, eine gemeinsame Geschichte und auch einen gemeinsamen Weg, auch wenn sie miteinander Konflikte und Streitereien haben. 12 meint, niemand fehlt. Niemand steht schmollend in der Ecke oder ist ausgeschlossen. Nein, es sind alle da. Alle sitzen gemeinsam am Tisch oder in einem Kreis. Und 12 heißt eben auch eigentlich Kreis, ein runder, ganzer, vollständiger Kreis.
Ja, und wenn ich an Rund und Kreis und 12 denke, da fallen mir auch die Sternzeichen in der Astrologie ein. Das sind ja auch 12 an der Zahl. Und die bilden den ganzen Himmelskreis. Und wir teilen auch das Jahr in 12 Monate auf. 12 Monate, das ist der ganze Jahreskreis. 12 ist eine runde Zahl, die das Ganze meint und das Ganze umfasst.
Also wenn es heißt Jesus und die 12, dann bedeutet das, Jesus war mit allen unterwegs, mit dem ganzen Volk, mit Menschen aus allen 12 Stämmen und verschiedenen Himmelsrichtungen. Und das meint sicher nicht, dass er nur mit einer Handvoll von männlichen Jüngern unterwegs war.
Ja, ich denke auch, in unserer Vorstellungswelt ist das ja auch nicht so, dass Jesus nur mit Männern unterwegs war. Aber weißt du, was mir auch noch dazu einfällt, warum von den 12 gesprochen wurde? Es konnte in der damaligen Zeit nämlich gefährlich sein, von einer großen Gruppe zu erzählen. Die Römer hatten immer Angst, wenn sich zu viele Leute zusammenschlossen. Und jede Bewegung, wie auch die messianische Bewegung, die stand unter dem Verdacht, eventuell zum Widerstand gegen Rom aufzurufen. Größere Gruppen wurden genau beobachtet, denn es herrschte keine Versammlungsfreiheit im alten Rom. Wenn jetzt es gesagt wurde, Jesus war mit den 12 unterwegs und man hörte das mit jüdischen Ohren, dann kann man denken, ja, das waren die 12 Stämme Israels, das sind alle. Aber mit den Ohren der Römer gehört, 12, das sind ja nicht so viele, das ist ja nur eine Handvoll.
Ja, das ist ein spannender Punkt, den wir mitbedenken können, so dieses Subversive von dieser Zahl. Die Evangelien wollten keinen Verdacht erregen, eine Widerstandsbewegung zu bilden. So können wir die 12 also als Deckname auch lesen. In jüdischen Ohren klang 12 ganz groß, nach dem ganzen Volk. In römischen Ohren aber war das, sag mal, eine bessere Fußballmannschaft, das heißt eine überschaubare Zahl.
Ja, und was auch noch dafür spricht, dass 12 eher als eine symbolische Zahl zu lesen ist, da denke ich einfach mal an den Alltag. Also Jesus geht mit seiner Gruppe Tag für Tag, wandert er ein Stück, nimmt seine Jünger und Jüngerinnen mit und alle, die ihm folgen wollen, er geht von Dorf zu Dorf. Und ich stelle mir vor, der hat sicherlich nicht jeden Morgen bis 12 gezählt. 1, 2, 3, 4 und dann immer hoch bis 12 und gesagt, der eine geht noch mit oder der andere geht nicht mit oder die bleibt hier oder die kommt noch mit. Wir sind noch nicht die richtige Anzahl. Und ich meine, das ist ja gar nicht lebenspraktisch, nicht? Und was wir ja auch wissen aus den Evangelien, dass in der Gruppe immer Frauen mitgegangen sind und ganz häufig werden auch die Kinder erwähnt, dass die auch dabei waren. Also es war schon eine sehr große, bunte Gruppe.
Ja, und das heißt eine unübersichtliche Gruppe. Und abgezählt wurde sicher nicht. 12 meint einen runden Kreis. Da meinen wir nicht einen geometrisch runden Kreis, sondern einen schönen, wohlgeformten oder auch vollständigen Kreis. 12 meint, um Jesus herum war kein ungeordneter Haufen, ohne Verbindungen zueinander, ohne gemeinsame Geschichte, sondern eben ein Kreis. Ich denke, dass gerade nach dem Krieg und in diesen Jahren, in denen so viele vertrieben und getötet worden waren, es ganz wichtig war, von der 12 zu träumen. Wir werden wieder zusammenwachsen. Wir werden wieder eine Großfamilie, wie zu Zeiten Jakobs. Wir bleiben nicht ein trauriger Haufen, wie wir es jetzt sind, weil wir von den römischen Legionen zusammengeschlagen wurden. Wir werden leuchten wie die Sterne im Himmel oder die Edelsteine auf den Brustschilden der Hohepriester. Die Menschen sammelten sich um Jesus und schöpften Hoffnung. Sie wussten, wir sind die 12. Es gibt Zukunft für uns.
Ja, Zukunft für euch. Das ist so viel schöner, wenn wir so die 12 lesen. Wenn wir sie gemeinsam hin und her wenden, sie einordnen und von verschiedenen Seiten her abtasten. Und wir sehen weit mehr als 12 Männer. Wir entdecken wunderbare Visionen und Zusammenhänge mit dieser Zahl. Jetzt wird diese 12 ein großes Hoffnungsbild. Und das war ja in der damaligen Zeit tief verankert. Die 12 Stämme Israels, das war ein Hoffnungsbild, eingeschrieben in die Tradition, in die biblischen Schriften. Das haben alle sofort verstanden. Eine Vision, die trägt, obwohl es die 12 Stämme in Israel längst schon nicht mehr gegeben hatte. Die meisten Stämme waren schon lange nicht mehr Existenz, doch in Erinnerung gab es sie. Und man sprach von ihnen und man konnte sich auf sie beziehen. Die 12. Das war eine feste Größe, eine Hoffnungsgröße. Und eines Tages würden sie alle wieder beisammen sein. Das Fehlen würde ein Ende nehmen und alles würde endlich ganz sein.
Ja, da sieht man doch, wie die 12 in die Vergangenheit hineinragt, in die Erinnerung und die Geschichte und in die Zukunft, in die Hoffnung. Also es hat einmal 12 gegeben und eines Tages wird aus den Heimatlosen und Vertriebenen wieder die 12 ein neues, ganzes Volk werden.
Sehr schön. Und wollen wir jetzt nochmal die Namenslisten der 12 sorgfältig anschauen und im Kontext lesen, Lucia? Machst du mit?
Ja, immer. Ich lese mal aus dem Markus-Evangelium, aus dem Kapitel 3. Die Berufung der 12. Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete, zu predigen, und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Und er setzte die 12 ein, Simon, ihm gab er den Namen Petrus, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, ihnen gab er den Namen Boanerges, das heißt Donnersöhne. Und Andreas und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Thaddäus und Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn dann verriet.
Wenn ich mir jetzt diese ganzen Namen nochmal so anhöre, muss ich ehrlich sagen, die wenigsten Namen kenne ich wirklich. Bartholomäus, Alphaeus, Thaddäus, Simon Kananäus. Die kommen eigentlich in den Evangelien sonst gar nicht vor. Diese Namen spielen sonst keine Rolle.
Ja, ich kenne sie auch nicht. Die könnten wir wirklich mit der Maria Magdalena und den großen Jüngern gefahrlos ersetzen. Aber beginnen wir nochmal mit der Überschrift, die hier in der Luther-Übersetzung steht. Die Berufung der Zwölf. Also diese Zwischenüberschriften, ja, die stehen ja überhaupt nicht im griechischen Text, also in den alten griechischen Manuskripten. Dazu kommt, dass im griechischen Text das Wort Berufung auch nicht steht. Auch nicht Einsetzung, Amtseinsetzung oder so. Jesus ruft Leute bei ihrem Namen. Im Griechischen steht, wenn wir ganz genau lesen, Jesus machte die Zwölf.
Also, dass die Überschriften eingesetzt wurden, das weiß ich ja schon. Also, dass da es um eine Berufungsgeschichte gehen sollte, aber das Wort Berufung vielleicht so gar nicht so vorkommt. Aber jetzt sagst du, da steht, Jesus machte die Zwölf. Das klingt in meinen Ohren erstmal unverständlich. Wie kann man denn 12 machen?
Also ich will damit sagen, dass im griechischen Text nicht einsetzen steht, sondern das Verb poiein. Und das heißt machen, formen, bauen. Jesus formt aus der Menge die 12. Das Verb poiein finden wir an einigen spannenden Stellen, zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte. Im ersten Satz der Bibel, da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und eben schuf, also das heißt auf Griechisch poiein, machen. Also Gott machte Himmel und Erde.
In dem Kontext hat dieses Wort machen einen ganz schöpferischen Klang. Da beginnt etwas ganz Neues. Und da zeigte sich immer wieder, wie gut es ist, aber ganz genau in den griechischen Text hineinzuschauen. Und eine Übersetzung, die damit arbeitet, dass hier berufen wird oder eingesetzt wird, das ist doch zu kurz gesehen. Denn dann haben wir den Eindruck, dort würde eine Ämterkirche gegründet. In den Ohren der damaligen Menschen, die noch nichts von einer Kirche wussten, aber ihre Bibel ziemlich gut kannten, da klingt dieses Wort poiein doch ganz anders. Da klingt mit, dass es hier um die Erschaffung von etwas Neuem geht, wie um die Erschaffung von Himmel und Erde.
Gott machte den ganzen Lebensraum und alles Leben darin. Das erzählt ja das Buch Genesis am Anfang. Gott machte auch da das Verb die Menschen. Und das wird dann auch ganz liebevoll ausgemalt, wie Gott den Menschen seinen Atem einbläst und sie formt mit seinen Händen und nach seinem oder ihrem Bilde gestaltet. Er macht ihnen Schürze und segnet sie, sodass die Menschen wirklich wissen, wir sind von Gott gemacht. Und das heißt es eben geformt, gemacht, gewollt, gesegnet, behütet.
Das ist schön. Und dann hört es sich auch noch mal ganz anders an, dass Jesus jetzt hier Menschen bei ihrem Namen ruft. Er ruft sie zusammen. Er erschafft einen Kreis. Und wenn ich jetzt mal diese Vision in die damalige Zeit stelle, du hattest das ja schon erwähnt, das war ja die Zeit nach dem großen jüdisch-römischen Krieg. Die Landstriche, die Städte, alles war verwüstet. Und so viele Menschen waren getötet worden oder vertrieben, in die Sklaverei verkauft. Es herrschte ein dunkles und elendes Chaos. Und gerade in diesen Jahren reden die Evangelien von den 12. Jesus macht die 12. Er ruft sie bei ihrem Namen. Also in einer Zeit der Willkür und der Gewalt ordnet er die Menschenmenge zu 12, zu einer wohlgeformten Ordnung. Er schafft einen Kreis und ein Volk, das am Boden lag, wurde wieder aufgerichtet.
Ja, jetzt haben wir doch Schritt für Schritt die Vorstellung der 12 abgeklopft, auf ihren biblischen Hintergrund, auf ihre Variationen. Und da gehört der damalig aktuelle Bezug aus dem ersten Jahrhundert unbedingt dazu. Nach dem Krieg, als es nichts Ganzes und Vollständiges mehr gegeben hat, nur Bruchstücke und Ruinen, da ist diese Aussage, Jesus machte die 12, schon ungeheuer kühn. Jesus erinnert die Menschen, dass sie jemand sind. Sie sind nicht nur die Besiegten. Da ist eine große Menschenmenge, die am Boden liegt, und die werden hier mit Namen gerufen und aufgestellt, wieder vom Boden in eine Geschichte hineingestellt, in eine ganz alte, heilige Tradition. Es ist alles nicht kaputt und zerrissen. Lasst euch wieder in diese Tradition der 12 hineinstellen, heißt das. Zusammen werden wir eine Zukunft finden und einen Weg aus der Krise.
Das ist eine sehr schöne Hoffnung, die da entfaltet wird. Und das passt auch dazu, wie die Evangelien erzählen, wer alles zu der großen Familie Gottes gehört. So werden zum Beispiel in den Heilungsgeschichten alle Generationen erwähnt. Alte und junge Männer und Frauen, die werden alle geheilt, wahrgenommen, aufgerichtet. Und immer wieder sagt Jesus, auch du bist eine Tochter, auch du bist ein Kind Gottes. Auch du gehörst zu einer großen, altehrwürdigen Familie. Und in diesen Geschichten bekommen die Menschen ihre Würde zurück, die ihnen unter der römischen Besatzung abgesprochen wurde. Wir sind ein Teil einer Familie. Gott hat uns alle bei unserem Namen gerufen.
Wir sind von den 12 Aposteln gestartet, den Männernamen, und haben entdeckt, dass sich in der 12-Zahl viel mehr verbirgt als nur 12 einzelne Männer. Die 12 nur männlich zu verstehen, verstellt den Blick für die biblische Vision einer gemeinsamen Zukunft.
Ja, und an diesem Blick möchten wir doch weiterarbeiten. Es geht einfach nicht, dass Frauennamen und damit das Engagement von Frauen ausgeblendet wird. Und weißt du, Lucia, ich habe da noch so ein ganz aktuelles Beispiel. Die evangelische Kirche erinnert sich ja in diesem Jahr an die Gründung der Bekennenden Kirche vor 90 Jahren. Die Bekennende Kirche hat sich gegen die Gleichschaltung der evangelischen Kirche in der NS-Zeit eingesetzt. Und weißt du, die Namen der Männer aus der Bekennenden Kirche, die sind vielen gut bekannt, oft auch Leuten, die gar nicht so eng vertraut mit der Kirche sind. Namen wie Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, Helmut Gollwitzer und Martin Niemöller. Aber das Spannende, und das wusste ich bis jetzt auch nicht, die Bekennende Kirche in Berlin bestand zu 3/4 aus Frauen.
Wow.
3/4 aus Frauen. Und viele Frauen haben sich mit Mut und Engagement eingesetzt. So zum Beispiel, ich nenne nur eine, die Studienrätin Elisabeth Schmitz aus Berlin. Die hat nämlich versucht, die Männer der Bekennenden Kirche aufzurütteln, damit sie als Kirche öffentlich für die verfolgte jüdische Bevölkerung sich einsetzt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir an Frauen wie Elisabeth Schmitz und an die anderen Frauen in der Bekennenden Kirche erinnern. Und dazu findet es sich auch noch ein Hinweis in unseren Shownotes.
Es lohnt sich einfach, nach den Frauen zu fragen. Überall, in der Kirche und in der Gesellschaft. Da könnten wir jetzt gerade weitermachen, Ulrike.
Ja, sehr gerne, Lucia. Aber erstmal gönnen wir uns eine Sommerpause und werden ab Oktober mit einer neuen Reihe von 10 Folgen beginnen. Lucia, Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, wir freuen uns, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nach den Sommermonaten auch wieder mit dabei sind.
Und wie immer, folgen Sie uns kostenfrei bei Spotify und auf vielen weiteren Plattformen oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter www.eaberlin.de/feministischebibelgespräche.